So, guten Morgen. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Dieser Satz, wenn du die letzten Wochen schon hier warst, im Gottesdienst dabei, ist er nicht mehr ganz so im ersten Moment, wie er sonst wirken könnte, ne? So ein bisschen so anklagemäßig. Und man denkt, hier versucht mich gerade jemand auf den Boden der Tatsachen runterzubringen. Dieses, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Vielleicht hast du ihn schon mal selber ausgesprochen, jemand gegenüber. Vielleicht hat ihn auch schon jemand zu dir gesagt, was um alles in der Welt glaubst du eigentlich, wer du bist? In Eningen hat es eine Mama, die hat dann nachher gesagt, jedes Mal, wenn du zu Beginn der Predigt mit diesem Satz beginnst, sagt sie, zuck ich zusammen, weil ich an ein Gespräch mit meinem Sohn denke. Jedes Mal. Ja? Und wenn das bei dir der Fall ist, fühl dich möglichst entspannt dabei. Es ist mehr als eine Anklage. Es geht darum zu sehen in unserer Reihe, wer sind Menschen, die Jesus nachfolgen? Was bedeutet es, durch ihn geprägt zu sein? Wer sind wir durch ihn? Das ist dieses Wort Identität. Was für einen Unterschied macht es, dass du und ich, dass wir zu Jesus gehören? Was für ein Kerl, was für eine Frau guckt dich da im Spiegel an? Wer ist es? Wer sind wir durch ihn? Was macht es für einen Unterschied? Und so waren die ganzen Einheiten, die wir bisher hatten, die haben sich immer darum gedreht, eben, wer sind wir in Christus oder wer sind wir durch Jesus. Zum einen gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die wir hatten. Dann heißt es, ihr seid eine neue Schöpfung. Irgendwas ist mit dir neu geworden, obwohl du deine grauen Haare, deine Sportverletzungen oder was auch immer behältst. In dir ist was passiert, dadurch, dass du zu Jesus gehörst. An einer Stelle heißt es hier, durch Jesus seid ihr auserwählt gewesen von Gott, bevor er die Welt geschaffen hat. Kompletter Platzer fürs Hirn. Ja? Noch bevor es die Welt gab, wusste Gott, dass er dich bei sich haben will. In Christus bist du sein Kind. In Christus bist du aus Gnade gerettet. Du bist Teil seiner Gemeinde geworden. Du bist viel mehr im Endeffekt, als du dir vorstellen kannst. Das ist das eine, was sich durchzieht, dieses Wir sind in Christus. Und gleichzeitig gibt es eben auch noch den Schwung in die andere Richtung, nämlich Christus in uns. Ja? Bisher hatten wir es immer, wir in Christus. Und heute dreht sich es einfach mal kurz in diese andere Richtung. Denn davon redet Jesus selber, davon nicht nur, dass er in uns, nein, andersrum, dass wir in ihm sind und durch ihn in uns sich was tut, sondern dass er in uns zu Hause ist. Es ist dieser letzte Abend, an dem Jesus mit seinen Jüngern zusammen ist. Das ist der Abend, an dem sie miteinander das Abendmahl feiern. Und er macht ihnen klar, Männers, ich werde gehen. Ich werde gehen. Und trotzdem sagt er, gibt es eine Verbindung zwischen euch und mir, die auch da sein soll, wenn ich nicht mehr so körperlich hier bei euch sitze. Wenn wir nicht mehr miteinander essen, wenn wir nicht mehr so von Angesicht zu Angesicht miteinander reden. Na, davon redet er zum Beispiel in Johannes 15. Ein Vers, wo man eigentlich so mit einem ganz anderen Zusammenhang sieht, aber guckt das mal im Blick auf diese Beziehung an. Dass Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Ja? Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Was Jesus sagt, das ist eine besondere Form der Verbindung ist da, sowohl ich in euch und ihr in mir. Und heute das eben zu sehen, was bedeutet es, dass Christus in uns ist. Das ist immer wieder so ein weiterer roter Faden, der sich da durchzieht. Nicht nur, wer sind wir durch und in Christus, sondern wer ist Jesus in uns? Was bedeutet es? Was um alles in der Welt mache ich da damit am Montag? Das ist dieser Gedanke, den du heute immer wieder hören und erleben wirst. Das heißt, hey, Christus, er lebt und er wirkt in uns. Immer wieder. Was um alles in der Welt meint die Bibel damit? Wenn du schon ein bisschen länger hier Christ bist und die Bibel schon ein bisschen kennst, dann gibt es wohl wahrscheinlich die bekannteste Aussage für dich, die könnte aus dem Galaterbrief kommen. Ein Brief von Paulus an Christen in der heutigen Türkei, denen er schreibt und zu ihnen sagt, deshalb lebe also nicht mehr, deshalb lebe ich also nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Und zwar lebe ich noch in dieser Welt, aber ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes. Er hat mir seine Liebe geschenkt und sein Leben für mich hingegeben. So beginnt er damit, dass er sagen kann, ich lebe nicht mehr, sondern Jesus lebt in mir. Dass er sagen kann, mein altes Ich, um es mal sehr, sehr hart und deutsch zu sagen, war ein ziemlich selbstsüchtiger Arsch. War ziemlich hart, selbstsüchtig, auf sich selber orientiert, war getrennt von Gott. Aber sagt, es ist nicht mehr da, es ist mit Jesus im Kreuz gestorben. Und er sagt jetzt nicht, ja, jetzt bin ich ein neues, ein besseres Ich, jetzt bin ich so die 2.0-Variante, die besser ist, sondern er sagt, nein, es lebt nicht mehr ich, sondern Jesus, er lebt in mir. Er ist da und ich gebe ihm Raum und ich lasse mich von ihm leiten. Die vielleicht zweite bekannte Aussage hier über Jesus in uns kommt aus dem Kolosserbrief. Das ist hier so auch eine Gemeinde in der heutigen Türkei, Westküste oder Richtung Westküste. Da sagt er ihnen Folgendes. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Das ist so ein Ding bei den Kolossern, bei Paulus, dass er sagt, hey, selbst ihr, die ihr keine jüdische Vergangenheit habt, da selbst für euch, die ihr in dem Fall irgendwie griechisch oder sonst wie geprägt wart, auch wenn ihr in der heutigen Türkei wohnt, selbst für euch gibt es Christus. Selbst in euch ist er zu Hause. Das war für manche Leute hier gedanklich ein bisschen eine Herausforderung, das zu denken. Aber dass er sagt, hey, auch für euch, die ihr keinen jüdischen Hintergrund habt, Christus lebt in euch. Und er sagt, er ist die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit bedeutet so viel wie, dass ihr durch Jesus die feste Hoffnung habt, die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Christus lebt und wirkt in euch. Das ist diese Ansage, die sich durchzieht. Und jetzt könnte es sein, dass du vielleicht noch ein bisschen halbmüde oder unbedarft hier heute Morgen da drin sitzt und denkst, wenn man das so hört, jetzt lebt nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Wer bin ich dann eigentlich noch? Also ein mögliches Missverständnis wäre zu sagen, ja, werde ich dann irgendwie zu einer halb willenlosen, fremdgesteuerten Handpuppe. Ja? Die von euch, die mit Kindern und Enkeln zu tun haben, wenn du dann die Handpuppe drin hast. Bin ich dann in dem Format unterwegs? Es könnte eine Angst sein, die vielleicht kommt. Aber das Gute ist, Christus in dir, das bedeutet nicht, dass du zur Handpuppe wirst. So hat Gott dich nicht gemacht, so will er uns gar nicht haben. Wenn es heißt, er ist in dir und er wirkt in dir, bedeutet das, dass es darum geht, ihm Platz zu geben. Die Bereitschaft, ihm Platz zu geben und zu sagen, Gott, ich will dich in mir wirken lassen. Im Vaterunser gibt es diese Bitte, nicht nur dein Reich komme, sondern auch dein Wille geschehe. Also es ist eine willentliche Aussage, hey, ich möchte, dass das, was dir wichtig ist, passiert. Und es macht dieses Gebet, dein Wille geschehe, das macht nur dann Sinn zu beten, wenn das auch mit einer Absicht, einer ehrlichen Absicht passiert. Und Anbetung, Gott anzubeten, funktioniert ja auch nur dann, wenn wir das willentlich tun. Nicht irgendwie gezwungen hier, so wenn wir Marionetten wären, dann wird es gar keinen Sinn machen. Sondern Gott will uns mit dem Herz, mit dem, wer wir sind, dass wir an den Punkt kommen zu sagen, hey, Christus lebt in mir und wirkt in mir. Ich will ihm Platz geben. Ich möchte, dass sein Wille passiert. Wir sind keine Handpuppen. Und eine zweite Sorge, die begegnet mir eher in Generationen, ich sage jetzt mal ganz grob, 55 aufwärts, die manchmal diese Sorge haben, ja, wenn Jesus in mir lebt und er ohne Sünde ist und er perfekt ist, aber in mir immer noch Sünde da ist, immer noch Gedanken da sind, die nicht zu ihm passen, immer noch Taten da sind, die nicht zu ihm passen. Wo liegt das Problem? Also an Jesus liegt es ja nicht, wenn er ohne Sünde und perfekt ist. Dann bin ich's. Passe ich so zu ihm? Gebe ich ihm überhaupt genug Raum? Ist er überhaupt in mir da? Vielleicht so eine Angst vor, bin ich wirklich noch Teil seiner Familie? Mache ich das richtig? Oder hat er mich längst verlassen? Das Gute, und wir gehen auf Karfreitag und Ostern zu, und das ist ja das Wunderbare, zu sehen, dass Jesus in uns lebt und dass das heißt, die Sünde, die hat nicht mehr ihre tödliche Kraft. Sie hat nicht mehr die Kraft, dich von Gott zu trennen. Und gleichzeitig hat sie so die Eigenschaft, doch irgendwie zu versuchen, wo bekomme ich noch Halt an diesem Kerl? Wo bekomme ich immer noch irgendwo eine Stelle, wo ich in dieses Leben zurück hineinkriechen kann? Und deswegen kämpfen Menschen, die Jesus nachfolgen, in denen Jesus auch zu Hause ist, immer wieder mit dieser Kraft der Sünde. Eigentlich wissen wir, dass sie keinen Anspruch mehr auf uns hat. Und doch ist sie da, trotzdem will sie Platz. Und die Haltung, die es braucht eben ist, Jesus, du lebst in mir. Und zum Glück bist du viel stärker als die Sünde. Ich will dir Raum geben, ich will dich wirken lassen und aus deiner Kraft rauskämpfen. Das ist eine sehr realistische Haltung. Zu sehen, ja, wir gehören nicht mehr dieser negativen Kraft und trotzdem versucht sie in dir und mir Platz zu nehmen. Und wenn du diesen Kampf erlebst, heißt es nicht, dass du nicht Teil von Gottes Familie bist. Heißt es nicht, dass Gott nicht in dir lebt. Die Frage ist, was bedeutet es dann? Jesus in mir, wir in ihm. Und im Vorbereiten bin ich hier über den Kandidat gestolpert, der so mit in unserem Haushalt zu Hause ist. Traut sich jemand, den zu fangen? Na, fast. Ja, einfach mal kurz begutachten, kurz schnappen. Es ist ein Schwamm, herzlichen Dank. Genau, also echter Schwamm. Hier so, der eine ganze Ladung an konkrete Eigenschaften mit sich bringt, hier relativ leicht, wenn man schmeißt mit viel Kraft, man kommt nicht viel weiter als Reihe 3. Ja? Außer man hätte noch mehr Kraft da, ein Schwamm, ganz konkrete Eigenschaften, leicht, trocken in dieser Gegebenheit, in diesem Zustand. Anders wird die Situation, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. So, Christine, das war jetzt vorher die Runde Trockenübung. Nein. Aber ne, der Schwamm hat die einen Eigenschaften, wenn er trocken irgendwo in der Küche hier irgendwo liegt oder in der Garage. Aber der Schwamm verändert sich voll Gas, wenn er mal im Wasser ist. Ne? Sollen wir noch mal? Ich drücke ihn auch ein bisschen aus.
Ja. Ich hoffe, du schaffst Reihe 5.
Die Flugeigenschaften werden besser. Ich komme Richtung Patrick sogar. Aber guck, was passiert ist plötzlich. Der Schwamm, der bekommt ganz andere Eigenschaften. Er bekommt andere Flugeigenschaften. Er bekommt ein anderes Gewicht. Er nimmt die Wärme oder die Kälte vom Wasser an. Wenn das Wasser hier noch irgendwas riechen würde oder eine Farbe hätte, auch das würde er annehmen. Und er ist immer noch ein Schwamm, oder? Wollt ihr gucken, ob es immer noch ein Schwamm ist? Angie, nein, okay. Also ihr glaubt mir, dass es immer noch ein Schwamm ist und trotzdem ist das Ding anders geworden. Ja? Es hat andere Eigenschaften, es ist eine andere Wirklichkeit, obwohl es immer noch der gleiche Schwamm ist. Ja? Und das ist dieses Bild, was so mit diesem Wir in Jesus und Jesus in uns passiert. Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen viel verlangt zu denken, hier Jesus ist hier meine Glasichtkiste mit Wasser drin. Aber ich glaube, du schaffst es auch mit einer Stunde weniger Schlaf. Das war einerseits in der Bibel gesagt bekommen, wir sind in Christus, wie der Schwamm im Wasser ist. Wir haben dadurch eine neue Wirklichkeit. Ja. Aus dem Schwamm, aus dem trockenen Schwamm wird ein nasser Schwamm. Und wenn es heißt, wir sind in Christus, dann gelten diese neuen Dinge für uns. Wir sind eine neue Schöpfung. Du bist aus Gnade gerettet, vorherbestimmt von Gott, vor Schaffung der Welt und so weiter. Wir haben diesen neuen Status und gleichzeitig ist Christus in uns. Und es läuft raus und es macht sich bemerkbar. Da ist was passiert. Plötzlich nimmt der, in dem wir sind, zu dem wir gehören, in uns Platz und tropft ein Stück weit raus. Wie um alles in der Welt passiert es genau, jenseits von nassen, kalten Händen und Schwämmen, die hier in der Plastikkiste sind. Wie genau ist Jesus in uns? Wie genau wirkt er in uns? Und eine der coolsten Stellen dazu, die kommt aus dem Römerbrief. Die schreibt Paulus an Christen in der heutigen italienischen Hauptstadt, nämlich in Römer 8, die Verse 9 bis 10, da schreibt dort ein Christen dort: Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes. Da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nochmal, es ist ein bisschen viel verlangt. Hier Sonntag, wo man die Uhr hier mal kurz umstellt, was hier rot markiert ist, siehst du hier so, was hier so der Kern der Geschichte ist. Paulus schreibt die Christen in Rom, dass er sagt, Gottes Geist wohnt in euch. Wenn ihr mit Jesus lebt, wenn ihr zu ihm gehört, wohnt Gottes Geist in euch. Und dieser Geist Gottes ist, das ist das zweite Rot, das ist der Geist Christi, der Geist von Jesus. Und dann halt kann er im nächsten Satz hier direkt übergehen dazu sagen, ja, das ist Christus in euch. Gottes Geist, der Geist von Christus, Christus in euch. Das sind so drei Begriffe, die das so zusammenführen, dir zusammen zeigen, wie das funktioniert. Dass Christus in euch bedeutet, dass der Heilige Geist schon da ist, dass er die Art und Weise ist, wie Gott in euch, wie Jesus in euch präsent ist. Ein sympathischer, leicht ergrauter Kollege, na nicht Kollege, das wäre zu viel gesagt, hier ein Neutestamentler, der die Bibel auslegt, der Eckhard Schnabel, bester Name überhaupt, der sagt, wo der Heilige Geist ist, das sind Gott und der Christus gegenwärtig. Jetzt liest du das vielleicht und denkst dir, das ist wie ein weißes T-Shirt beim H&M, das ist sehr, sehr basic und nichts Besonderes. Aber ich fand es wahnsinnig spannend zu sehen, dass die Art und Weise, dass Gottes Geist in dir wirkt und dass Jesus in uns wirkt, nicht zwei unterschiedliche Abteilungen vom gleichen Unternehmen sind, sondern dass es am Ende des Tages so mäßig eng identisch zusammenhängt, dass Gott, dass Jesus in uns ist und dass er die Art und Weise, wie es passiert, durch den Heiligen Geist ist. Die spannende Frage ist dann eben, wie um alles in der Welt genau lebt und wirkt Jesus jetzt durch den Heiligen Geist in uns. Vielleicht werden dir manche Dinge aus dem Herbst bekannt vorkommen. Eine Stelle hier im Johannesevangelium, das sagt genau an diesem letzten Abend, wo auch dieser Vers herkam mit hier so Weinstock, Reben und so vom Anfang, wo Jesus sagt, hey, es ist gut, dass ich gehe, weil dann Gottes Geist kommt. Und sein Job ist, euch an meine Worte zu erinnern. Er ist derjenige, der dich daran erinnert, wer Jesus ist und was er gesagt hat. Er erinnert uns an die Worte von Jesus. Und so kann es sein, dass du irgendwo mal, sei es, dass du Losung liest, dieses kleine Bibelheft hier, wo jeden Tag so zwei Verse da sind, oder in der App einen Vers des Tages siehst, dass der dich begleitet. Oder einfach im selber ein längeres Stück Bibel lesen, irgendwie merkst, es springt mich ein Bibelvers an und der lässt mich heute und in die folgenden Tage irgendwie nicht los. Der kommt immer wieder, der taucht immer wieder auf, schwupps, und du merkst, hey, da setzt Jesus in mir gerade was in Bewegung. Es kann sein aber auch, dass der Heilige Geist dir ein Gespür, einen Eindruck oder ein Bild gibt mitten in einer konkreten Situation. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt gehabt. Ich hatte das am Sonntagmorgen hier, wollte los zum Predigen gehen, saß eigentlich schon so gut wie im Auto und plötzlich witschelt mir dieser Gedanke durch den Kopf, Martin, geh nochmal hoch, hol dein Notizbuch. Und ich so, okay, für was brauche ich mein Notizbuch? Aber dann dachte so, vielleicht macht es ja irgendwie Sinn, man kann es ja irgendwie brauchen, ja, so klassisch schwäbischer Gedanke, vielleicht hat es einen Sinn, also Zündschlüssel rum, hochgerannt ins Büro, Notizbuch mit, zack, Schlüssel wieder hier ins Zündschloss, Abfahrt. Und während ich unterwegs bin und fahre, bin ich irgendwie am Überlegen über eine Sache, die ich mir die Tage vorher da notiert habe. Und irgendwie landet dieser Gedanke, dieser eine Gedanke aus diesem Notizbuch in der Predigt dann. Ich halte die Predigt, bete zum Schluss, sag Amen, setze mich wieder hin, die Mannschaft singt ein Lied. Ja? Und dann neigt sich so langsam hier der Moderation gemacht hat, zu mir rüber und fragt, kann ich noch was sagen nach dir jetzt nach der Predigt? Ich sage, Kalle, du bist Gottesdienstleiter, wenn jemand was sagen darf, dann du. Und dann geht er nach vorne und er ist in dieser Zeit Gemeindeleiter und er sagt hier so, von dem, was heute Thema war, dieser eine Gedanke, der hat mich in meinem Job als Gemeindeleiter gerade so bewegt und hilft mir eigentlich jetzt gerade in dem, was ich gerade mache, nicht aufzugeben. Und ich sitze da in der ersten Reihe und denke mir, ich weiß, wo der eine Gedanke gerade herkommt, bei dir, der bei dir so eingeschlagen ist. Der ist dann vorher nicht im Skript. Der ist dann in diesem dubbeligen schwarzen Notizbuch. Und du denkst, Jesus, was schiebst du da gerade an? So eine Form von Ausdruck, wie er in uns am Wirken ist und irgendetwas hineinlegt und es dann rauskommt. Ein weiterer Punkt ist, dass der Heilige Geist seinen Charakter Jesus-mäßig macht. Der Geist arbeitet in uns. Und so gibt es diese Momente, da bist du vielleicht als Elternteil, als Paten, als Oma, als Opa hier nachmittags mit den Kindern, mit den Enkeln, mit den Paten gefordert. Und es wird laut, weil es lauthals drüber gestritten wird, welches Hörspiel jetzt auf die Tony-Box draufkommt, was man als nächstes hört. Und der eine ist todesbeleidigt, der andere mordsmäßig laut. Und du bist die Person, die jetzt irgendwie gucken muss, dass der Nachmittag sinnvoll weitergeht. Mit Emotionen, die hochkochen ohne Ende. Und du merkst vielleicht deine Emotionen genauso. Und du denkst, okay, wo habe ich einen Kleiderhaken für beide Kinder, möglichst in unterschiedlichen Räumen, wo man sie mal dranhängen kann für eine Weile. Und doch merkst du, dass in dir plötzlich irgendwie eine Kraft und eine Ruhe rauskommt, die nicht deine eigene ist. Und du den Eindruck hast, ich finde Kraft, um diesen Streit zu begleiten. Eine Kraft, die nicht aus dir selber rauskommt. Und dazu merken, hey, da gibt es Situationen, da würde ich jetzt natürlich aus mir selber raus anders handeln, aber doch kommt irgendwas aus dir raus, wo du merkst, nee, das bin nicht ich. Das ist die Kraft, das ist die Prägung von jemand anderem. Da kommt Jesus irgendwo aus mir raus. Es gibt noch viel mehr. Ein letztes Beispiel möchte ich dir noch geben. Nämlich, dass Jesus in dir stärker ist als das Dunkle und das Böse in dieser Welt. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 4b, da heißt es, denn der in euch lebt, der ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Es kann gut sein, dass du Tage erlebst, wo du merkst, hey, in mir nehmen irgendwelche dunklen Gedanken Platz, die definitiv nicht von Jesus sind. Dass da Gedanken da sind, die dich belagern, wo was auch immer, wo es herkommt, wo eine Lüge versucht, in dir Platz zu nehmen. Wo eigentlich klar ist, das ist nicht die Wirklichkeit, wer ich in Jesus bin. Vielleicht sind es die Tage, wo du es mal mehr und mal weniger spürst. Und doch, mitten in dem, dass dein Kopf, dein Herz vielleicht von so einer Lüge belagert ist, die nicht von Jesus ist, dann gesagt zu bekommen, nee, Christus ist in uns und seine Wahrheit ist in uns. Und an der Wahrheit, die in mir ist, die ich vielleicht jetzt im ersten Moment wegen dieser Lüge nicht unbedingt direkt sehe und spüre, an der halte ich mich fest. An der halte ich mich fest, weil der Jesus, der in mir lebt, der ist stärker als diese Kraft, diese dunklen Gedanken, diese vermeintlichen Lügen, die aus dunklen Ecken kommen. An diesem Jesus halten wir uns fest. Das ist dieser Punkt, dass Jesus in uns lebt und wirkt. Kannst du ganz unterschiedlich darauf reagieren. Vielleicht führt es heute Morgen dazu, dass du einfach ganz, ganz einfach da sitzt und sagst, hey, wie gut ist es, dass das die Wahrheit ist. Dass Menschen, die ganz bewusst mit ihm leben, dass er in ihnen Platz nimmt, dass Jesus, dass du in mir da bist, an diesem Montag, an diesem Dienstag, der kommt, dass du nicht irgendwo bist, sondern danke, dass du einfach da bist und in mir wirkst. Es kann aber auch sein, dass du sagst, ich will mich dieser Gegenwart vergewissern und sie annehmen und feiern. Es gibt diese Momente, da beten wir als Christen, bete ich auch manchmal, ich bete einen Satz und stehe innerlich aber neben mir und frage mich, Martin, was hast du da gerade gebetet? Und ein so klassischer Satz, zum mal neben sich stehen und sich selber angucken, ist dieses Gebet zu sagen, bitte Jesus, sei du am Mittwoch in diesem ätzenden Meeting. Und ich stehe neben mir und denke mir, nee Martin, was ist denn das für ein dubbeliges Gebet? Du weißt doch, dass Jesus in dir lebt und in dir wirkt. Da musst du jetzt nicht noch drum bitten, dass der da ist. Karl, du nimmst ihn mit. Der ist ja automatisch mit dabei. Den hast du doch längst schon bei dir. Und das zu sehen und manchmal vielleicht über so ein Gebet zu stolpern und zu sagen, nee, du Jesus, du bist ja doch schon längst da. Ich muss dich jetzt nicht mal erst noch bitten, dass du irgendwie halbwegs rechtzeitig auf Punkt auch in diesem Raum sitzt mit mir. Nee, du sagst doch, du bist doch längst da. Vielleicht ist es das Gebet eher zu sagen, Jesus, danke, dass du schon längst da bist. Dass du in mir bist, dass du mit deiner Kraft da bist, dass du mit deiner Ruhe da bist, dass das, was es in dem Moment braucht, um Jesus-mäßig da drin zu sein als Christ, dass das mit dir schon längst da ist, mit dir und deinem guten Geist. Vielleicht sagst du, ich möchte in der Situation, in der ich sein werde, ich möchte vorbereitet sein, wie so ein Schwamm, der das Wasser aufsaugt. Ich möchte bis oben hin voll sein mit dir, dass du wirken kannst, dass du da bist, dass du präsent bist, dass du, ob ich es jetzt sehe, ob ich es jetzt höre oder spüre, aus mir raustropfst und da was Gutes dort, wo ich bin, entsteht. Wer von euch gehört zu dieser seltsamen Gattung Mensch, zu der ich auch gehöre, die ihre kommende Woche komplett geplant haben müssen? Ja? Gibt es solche leicht zwanghafte Menschen? Also ich bin zwanghaft, was das angeht. Ja. Ich will meine Woche geplant haben. Man darf, Halleluja. Ja. Ja. Es gibt Sprichwörter, die sagen, welcher Mensch hat die Zukunft gesehen? Ja. Ich als Deutscher, weil es in meinem Kalender steht. Ja. Und war dann doch überrascht. Ja. War dann doch überrascht davon. Es gibt diese Gattung von Menschen, die ihre Woche komplett geplant hat. Und es gibt die Gattung von Mensch, die sagt, ich bin froh, dass ich weiß, zwei Dinge in dieser Woche stehen fest. Und wenn du zu der Gattung von Mensch gehörst, genauso wunderbar. Ja? Aber wenn du mal so kurz über deine Woche gedanklich guckst, von der du vielleicht schon genau weißt, wie sie läuft, was am Mittwochnachmittag 15.30 Uhr ist, oder ob du froh bist, dass du weißt, ja, am Sonntag ist Gottesdienst, ja? Um 10 Uhr. Ostern ist nebenbei noch. Egal zu welcher Gattung Mensch du gehörst und als welche Gattung Mensch du hier drin sitzt, wenn du kurz über deine Woche gehst, und damit komme ich dann auch endlich zum Schluss, was ist die eine Situation, von der du jetzt schon weißt, in der einen Situation, Jesus, da brauche ich es, dass du da bist, wirkend da bist. Ja, er ist ja da, du bist ja da, was für ein dummer Satz. Ich kann schon wieder neben mir stehen und sagen, nein, also du bist ja schon da. Aber was ist dieser eine Moment, diese eine Situation, wo du sagst, aus eigener Kraft, wenn ich mich da selber anstrenge, da wird das alles Mögliche, aber nichts Gutes. Diese eine Situation, wo du sagst, Jesus, jetzt du, da musst du einfach gnadenlos aus mir rauskommen. Da musst du mit deinem guten Geist in mir am Wirken sein. Und es lebt, dass aus dieser Situation was Gutes wird. Es lebt davon, dass du dich zeigst. Jesus, ich will nicht selber irgendwie rummurksen und machen. Du bist doch da. Du lebst, du wirkst in mir. Und ich bitte dich darum, dass du in dieser Situation dick und deutlich zum Vorschein kommst. Ich lade dich ein, wenn du möchtest, kurz nachzudenken. Ich setze mich selber hin, gucke jetzt nicht durch meinen Kalender, weil ich kenne meine Woche schon. Ja, aber die Frage ist trotzdem, wo ist dieser eine Moment zu sagen, Jesus, da brauche ich es umso mehr, dass du in mir bist. Da brauche ich es umso mehr, dass du deutlich dich zeigst, dass du wirkst, vielleicht nicht nur aus mir rauströpfelst, sondern dick und deutlich wirkst. Ich lade dich ein, kurz nachzudenken und mit Jesus drüber zu reden, über diese eine Situation. Und dann bete ich zum Schluss. Jesus, wie gut ist, dass du uns durch und durch kennst. Du weißt, was die Einzelnen gerade in Gedanken hier dir gesagt haben. Durch die kommende Woche mit so vielen Festtagen und allem Möglichen gegangen sind. Diese Momente, wo es so klar ist, Jesus, wow, wir brauchen dich Vollgas. Und was für ein großartiges Versprechen ist es, dass du längst in uns bist, dass du in Menschen zu Hause bist, die mit dir leben, die dich suchen, die dir nachfolgen. Und du weißt genau um diese Momente. Und ich bitte dich darum, dass du da dich zeigst, dass du mit deiner unnachahmlichen Art und Weise, mit deiner Kraft, Macht und Größe dich zeigst, um so zu reagieren, wie es Jesus-mäßig, wie es ist, wie es zu dir passt. Du weißt um die, die in spannenden, herausfordernden Begegnungen sitzen, um die, die sich mit Themen und Inhalten hier mühen. Du weißt, wo es zwischenmenschlich an deine Feiertage herausfordernd ist. Und ich bitte dich darum, dass genau dort, wo es auch immer ist, dass du dich zeigst als der, der längst in uns zu Hause ist. Und er sagt, ich will gern zum Wirken kommen. Wir halten uns dir hin und bitten dich, dass es sichtbar wird. Und danken dir für diese Wahrheit, diese wunderbare Wahrheit, dass du längst in uns daheim bist. Und in uns wirkst. Und ich bitte dich darum, Jesus, dass du kommst und wirkst. Dass du es dich so zeigst, wie du längst in uns zu Hause bist. Und unsere Beziehung zu dir dadurch gestärkt wird. Und in den Situationen unglaublich gute Dinge passieren. Was du auch immer vorhast. Herr. Lass uns das erleben, wie du längst da bist und wie du in uns wirken wirst. Amen.